Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
So, ruhig und gechillt sitzen ist heute nicht so richtig. Wir sind heute so ein bisschen gestresst in diesem Ab 21 Podcast. Aber natürlich, das alles für einen guten Zweck. Denn Stress muss nicht gleich schlecht sein. Wer das meint, erzählt uns der Autor Daniel Rettig. Die Arbeitsmedizinerin Manuela Jakob-Niedballer hingegen, die wirft da so einen kleinen Stock zwischen die Speichen und sagt, nee, Stress lässt einen schon auch früher sterben, wenn er negativ ist. Los geht's aber mit Tijen Onaran. Die ist Unternehmerin, Moderatorin, Speakerin, hat ein Netzwerk für Global Digital Women gegründet, hat einen wöchentlichen Podcast und ein Buch hat sie auch noch geschrieben. Hi Tijen.
Hallo.
Ist das viel Stress für dich?
Ja, ist auf jeden Fall extrem viel Arbeit und Stress ist es dann, wenn ich das Gefühl habe, es macht gerade keinen Spaß und es ist gerade irgendwie nicht der Himmel, sondern die Hölle, dann ist es tatsächlich Stress für mich, aber ich habe mich ja nicht selbstständig gemacht, um irgendwie rumzuliegen und gar nichts zu machen, sondern ich habe mich selbstständig gemacht, um was zu erreichen und in meinem Fall ja die Welt diverser zu machen. Und deswegen glaube ich, dass man als Selbstständige, als Unternehmerin das nochmal in Relation sieht. Und immer dann, wenn man das Gefühl hat, es ist stressig, dann weiß ich immer, okay, ich mache es ja für irgendwas. Also ich habe eine Vision, ich habe einen Impact, den ich generiere hoffentlich und Menschen, die ich erreiche. Und dann lese ich mir mal Nachrichten durch, wenn es mir irgendwie besonders schlecht geht, dass ich Leute motivieren kann. Und das holt mich dann raus aus dieser Stresssituation.
Du hast eine interessante Unterscheidung gemacht. Arbeit und Stress. Dass für viele Leute Arbeit Stress ist, lassen wir jetzt einmal sozusagen außen vor. Aber wann wird aus Arbeit Stress, wann wird es zur Hölle, wie du es eben gesagt hast? Genau. Kannst du genau so das irgendwie plastischer machen?
Also ich würde sagen, zur Hölle wird es dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich beispielsweise ewig lang hin auf ein Projekt hinarbeite oder beispielsweise das Gefühl habe, ich trete auf der Stelle. Also immer dann, wenn ich das Gefühl habe, das, was ich reingebe, kommt nicht raus. Und das ist ja häufig so, wenn man selbstständig ist, das kommt ja nicht morgen, das Ergebnis, sondern häufig ist es so, dass du wirklich ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr auf irgendwas hinarbeitest und dann kommt die Kooperation oder das große Projekt, das sich realisieren lässt. Und was mich auch stresst, ist natürlich ein Stück weit auch die Abhängigkeit von anderen. Ja, man sagt ja immer, okay, als Selbstständige bist du unabhängiger. Ich würde sagen, ich bin fast abhängiger, weil ich natürlich immer abhängig bin von Leuten, ja, von meinem Netzwerk, von Kundinnen und Kunden, von Netzwerkpartnern, von Kooperationspartnern. Das heißt, diese Abhängigkeit, muss ich sagen, als jemand, die sehr freiheitsliebend, sehr unabhängigkeitsliebend ist, das ist etwas, was mich wirklich stresst.
Wenn es aber gut läuft, die Selbstständigkeit, dann ist das ja wie so ein gut geölter Motor. Dann läuft der und dann greift eins zum anderen. Diese Form von Stress, nennen wir ihn jetzt einfach mal positiven Stress, badest du da so richtig da drin?
Manchmal ist es schon wie so eine Droge. Also wir hatten vor kurzem unseren Digital Female Leader Award. Das ist so unser Highlight-Event des Jahres, wo eben Frauen ausgezeichnet werden, die für Digitalisierung und Innovation stehen und da tolle Projekte auf die Beine stellen. Da arbeiten wir ein Jahr lang hin. Ja, und wenn dann 400 Gäste da sind aus ganz unterschiedlichsten Ländern, in dem Moment merkst du es nicht. Aber dann so im Laufe des Abends, wenn der Stress abfällt, der positive Stress und zum Teil vielleicht auch der negative, der vorher da war, dann ist es wirklich wie so eine Droge. Ich habe es irgendwann die Global Digital Women Droge genannt, die GDW-Droge, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe da eine Woche noch von zehren können. Ja, heute noch, wenn ich mir Bilder angucke. Und das meinte ich auch vorhin mit, dass ich mir dann tatsächlich Bilder anschaue oder Nachrichten durchlese von Dingen, die mich an etwas erinnern, wo ich eben ein absolutes High, ein absolutes Hoch hatte. Und das hilft mir dann in diesen Höllen, in diesen Stress, in diesen Negativ-Stress-Momenten.
Kannst du aber auf der anderen Seite auch verstehen, dass Leute sagen, das ist schon auch ein bisschen, gerade bei Instagram, vielleicht so ein bisschen so ein bisschen Show-Off, so ein bisschen Angeberei auch dabei, dass man eben zeigt, ich bin busy, ich bin gut im Geschäft, was ja auch als Selbstständige Teil des Geschäftsmodells irgendwie ist, ne? Dass man halt zeigt, man hat viele Aufträge. Aber kannst du auch verstehen, dass das bei anderen nicht so cool ankommt?
Ich kann schon verstehen, dass manche Leute denken, es ist alles immer nur Glitzer, Glamour. Und häufig ist es ja so, dass man meistens diese Seite sieht, wobei ich für mich schon beanspruchen würde, dass ich relativ ehrlich in dem bin, was ich mache. Also insofern, als dass ich auch sage, mir geht's gerade nicht gut oder ich habe ein Tief oder das Jahr war eben nicht nur voller Höhen, sondern voller Tiefen auch an der Stelle. Ich bin halt nicht so ein Fan davon, aber es muss jeder für sich persönlich entscheiden, dass ich eben alles Private auch draußen teile. Ja, persönlich schon, aber privat nicht. Es gibt andere Menschen, die das machen. Das ist aber Teil auch ihres Brandings. Also auch dieses, dass es einem nicht so gut geht, dass man das tatsächlich teilt. Mhm. Das kann auch eine Art Marketingstrategie sein und ich für mich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich irgendwo Grenzen ziehe und für mich ist zum Beispiel die Grenze zu sagen, wenn ich wirklich absolute Tiefs habe, die mich privat betreffen, dann ist das nicht etwas, was unbedingt mein professionelles Netzwerk betreffen sollte. Und daher sieht man halt häufig die Sachen, die, ich sag mal, halbwegs gut laufen, aber natürlich auch andeuten, dass einige Sachen häufig nicht so gut laufen.
Wir erreichen dich gerade in, du hast es bei Instagram das Winter Wonderland genannt, im oberbayerischen Schliersee.
Ja.
Da nimmst du eine kleine Auszeit, ist das richtig?
Genau, ja.
Ist das was, wenn du zu viel Stress hast, dass du so ein kleines Wochenende oder ein paar Tage einfach irgendwo hinfährst? Was sind deine Methoden, um Stress zu bekämpfen?
Also mir helfen Rituale insofern, als dass ich tatsächlich um die Zeit jetzt seit 4 Jahren immer hierher fahre mit meinem Mann und meinen beiden Hunden, weil ich einfach das total mag, wenn ich weiß, wo alles ist. Also es klingt uralt und ich fühle mich auch extrem spießig, wenn ich das gerade sage.
It's okay.
Wir sind ja unter uns. Aber es ist wirklich so, dass ich das brauche. Dadurch, dass ich eben im Jahr immer so viel unterwegs bin an verschiedenen Orten und häufig gar nicht mehr weiß, wo ich bin, liebe ich das, wenn ich frei habe, einfach zu wissen, wo ich bin, wer die Leute sind und dass die Welt ein Stück weit in Ordnung ist.
Und wie ist es mit deinem Mann? Mag er dich auch immer, wenn du krass unter Strom bist und vielleicht auch mal negativ gestresste Energie mit nach Hause bringst?
Er liebt das. Das ist natürlich seine Droge, wenn ich sozusagen voller negativer Stress bin. Nein, also wir haben ja die besondere Situation, dass wir sowohl privat als auch beruflich zusammen sind. Also wir haben ja Global Digital Women auch zusammen gegründet, sind beide Geschäftsführer. Und insofern ist es natürlich eher die Herausforderung, tatsächlich mal komplett abzuschalten. Und das ist uns beispielsweise zu Beginn unserer Selbstständigkeit überhaupt nicht gelungen. Und irgendwann haben wir festgestellt, dass wir die Anrufe, die wir hatten, das waren wie so Calls, also wie Meetings. Und dass ich dann gesagt habe, pass mal auf, jetzt Top 1, ich muss das und das mit dir besprechen.
Ihr zwei miteinander, ja?
Ja, genau. Und habe so eine Liste gemacht. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, wir telefonieren nur noch wie so Businesspartner. Das funktioniert gar nicht.
Ah, nicht schön.
Und dann habe ich gedacht, dann sollte ich vielleicht mal was anderes tun. Und dann haben wir irgendwann angefangen, zum Beispiel Sachen einzuführen wie ein Samstag, das ist unser Sonntag und da versuchen wir tatsächlich gar nichts zu machen. Das klingt jetzt für Leute, die vielleicht angestellt sind oder nicht ganz so stressige Jobs haben, irgendwie so, oh mein Gott, das scheint ja schon viel für euch zu sein, ist aber auch tatsächlich so, weil wir halt sonst unter der Woche extrem viel arbeiten. Und der Samstag, da machen wir halt nichts Berufliches, sondern nur Dinge, die aufs Private, sag ich mal, einzahlen.
Wie ist das mit Freunden, die jetzt nicht mit dir, offensichtlich nicht mit dir verheiratet sind? Kriegen die was von deinem Stress auch mit oder kannst du das vor denen irgendwie auch zurückhalten?
Ich bin sehr froh, dass ich einen relativ verständnisvollen Freundeskreis habe. Die wissen schon seit Jahren, dass ich nicht unbedingt die Person bin, die sich ständig meldet. Also entgegen dessen, was ich in der Netzwerkbibel in dem Buch schreibe, dass man sich häufig beim Netzwerk melden soll und immer pflegen, merke ich einfach selber, dass ich bei meinem Inner Circle, bei den Leuten, mit denen ich schon lange befreundet bin, wirklich 10 Jahre zum Teil schon, dass ich einfach dem nicht mehr hinterherkommen kann und mich auch nicht ständig melden kann. Aber es ist auch in Ordnung und deswegen sind es ja auch meine Freunde, weil sie einfach wissen, irgendwann kommt wieder was oder wir melden uns halt.
Stressen dich Freundschaften?
Nee, mich stresst, wenn Leute falsche Erwartungen an mich haben. Also wenn sie denken, dieses Thema, dass ich beispielsweise, du hast es vorhin angesprochen, dass ich ja auf vielen Social-Media-Channels unterwegs bin und offensichtlich auch der Eindruck entsteht, ich bin dauer-online, was aber tatsächlich nicht ist, dass die dann denken, naja, wenn ich dann ihr eine WhatsApp schreibe oder eine SMS oder was auch immer, dass ich dann direkt antworte sollte, weil ich ja dauernd digital bin. Ich bin ja Global Digital Woman und deswegen Profession verpflichtet an der Stelle. Aber das ist tatsächlich im Privaten dann nicht so, weil ich mir häufig auch die Zeit nehmen will, länger zu antworten. Oder es gibt manchmal auch so Fälle, wo ich denke, komm, lass uns lieber mal telefonieren. Und so, daher stressen mich dann eher die Erwartungen, die sozusagen an mich herangetragen werden.
Tijen Onaran, Digitalunternehmerin, Moderatorin, Podcasterin, viel Kommunikatorin, hat uns erzählt, wie sie mit Stress umgeht. Wie ihr mit Stress umgeht, könnt ihr uns auch schreiben. Schickt uns eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Kommen ja so ein paar, sagen wir mal, stressigere Tage auf uns zu, ne?
Deutschlandfunk Nova.
Bei mir war heute so ein Klassiker-Treffen irgendwie am Start. Ich habe einen Freund getroffen und ein bisschen vorweihnachtlicher Smalltalk haben wir da gehalten. Und dann sagte er irgendwann so, oh, ich bin so gestresst. Und dann habe ich so gemeint, wieso denn? Und dann sagte er, ich habe noch keine Geschenke gekauft und ich habe auch niemandem gesagt, was ich will. Und das stresst mich wahnsinnig. Kann ich ein bisschen verstehen zumindest. Es ist ja nur noch eine gute Woche bis zum Heiligabend. Und da beides zu haben, nicht zu wissen, was man schenkt und nicht zu wissen, was man gerne geschenkt hätte, ist ein bisschen suboptimal. Okay, aber in Zeiten von Online-Shopping jetzt auch nicht so wild. Und außerdem, Stress kann ja auch was Positives haben. Alles eine Frage der Perspektive. Das ist zumindest das Credo von Daniel Rettig, Autor des Buches Warum Perfektion sinnlos und an jedem Gerücht was dran ist. Mit ihm habe ich vor der Ab 21 über die positive Wirkung von Stress gesprochen.
Hallo Dominik.
Hast du in dieser Vorweihnachtszeit auch Stress?
Auch es geht. Denn Stress ist ja, wie vieles im Leben, Ansichtssache. Also es hält sich noch in Grenzen.
Okay, aber du weißt schon, was du schenkst, du weißt schon, was du dir wünschst und du weißt auch, was es zu essen gibt.
Nö. Ja, Moment. Ich weiß, was es zu essen gibt. Es gibt Raclette, das ist ja nicht so schwierig. Wir haben uns von was Schwierigerem zu kochen verabschiedet. Deswegen, da machen wir es uns ein Stück weit einfach. Ansonsten, nee, alle Geschenke habe ich noch nicht, muss ich gestehen.
Wir wollen gleich
aber
noch.
Aber ja. Das gehört irgendwie, finde ich, auch ein Stück weit dazu, dieser Stress.
Okay. Ist das dann positiver Stress oder negativer Stress für dich?
Na, ich würde sagen, es ist positiver Stress. Und ich sage ja nicht per se, dass Stress immer was Gutes ist, aber ich sage auch nicht, dass Stress immer was Schlechtes ist.
Kann Stress denn unser Selbstwertgefühl steigern?
Stress kann was Gutes sein. Also tatsächlich zeigen zahlreiche Studien, dass Stress, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel das Selbstwertgefühl steigert. Wie kann das sein? Also die Vermutung ist so ein bisschen, dass wenn ich mich als gestresst empfinde, dann vermute ich so ein bisschen unterbewusst, Mensch, ich muss ja wichtig sein. Andere Leute verlassen sich auf mich, sonst würden sie mir nicht so viele Aufgaben geben. Mhm. Also muss ich diszipliniert und selbstkontrolliert sein. Und das kann eine positive Wirkung dann von Stress quasi haben.
Und dann hat man ein gesteigertes Selbstwertgefühl und das drückt sich dann in immer noch mehr Stress aus? Oder wo ist dann irgendwann mal das Ende?
Ja gut, das Ende, es ist individuell. Jeder Mensch hat ja einen unterschiedliche Toleranzschwelle, wo er komplett einfach dann gar nicht mehr kann. Aber ich glaube, ein Leben ganz ohne Stress wäre auch nicht erstrebenswert. Mhm. Und tatsächlich zeigen zahlreiche Studien, dass die Konzentration, die Disziplin, die Motivation, die ist höher, wenn die Leute zumindest ein bisschen gestresst sind. Nicht komplett überfordert. Ich glaube, da ist dann diese Grenze überschritten. Aber so ein, wie man auch zu Leuten sagt, die auf die Bühne gehen, ein bisschen aufgeregt muss man sein, um gewissermaßen diese letzte Konzentration zu haben. Und glaube, ein bisschen Stress, egal ob das jetzt im beruflichen oder privaten ist, kann helfen, Kräfte zu mobilisieren.
Aber wie, also du hast dich ja offensichtlich mit den Studien schon sehr eingehend beschäftigt. Wie misst man denn so einen Stress? Also ob das für jemanden vielleicht zu viel ist und für den anderen oder die andere eben nicht?
Na, ob das zu viel ist oder nicht, das ist tatsächlich schwer messbar. Aber was man in den Experimenten macht, man setzt Leute unter Stress. Und eine ganz wunderbare Studie, finde ich, die so sehr schön zeigt, dass wir manchmal ein bisschen vielleicht ein falsches Verständnis von Stress haben, die läuft so ein bisschen darauf hinaus, dass lange Abgabefristen, lange Terminpläne gar nicht unbedingt was Gutes sind. Weil, also die These ist so ein bisschen, wenn ich eine kurze Abgabefrist habe, dann ist so ein bisschen die unterschwellige Botschaft, Mensch, dann kann die Aufgabe ja nicht so komplex sein. Und das kann so ein bisschen dabei helfen, also wenn ich jetzt denke, oh Gott, ich habe jetzt ein Projekt, was 3-4 Jahre läuft, dann ist das ja mit einer hohen Komplexität verbunden. Wenn ich aber denke, oh, ich muss das jetzt in ein paar Tagen fertig haben, dann kann das ja nicht so schwierig sein. Also will sagen, so ein bisschen künstlich die Deadlines zu verkürzen, kann, glaube ich, tatsächlich dabei helfen, zeigen zumindest zahlreiche Studien, die Sachen schneller anzugehen und dann durchzuziehen.
Das heißt, das ist jetzt Wasser auf den Mühlen von allen Chefinnen und Chefs, die uns die Deadlines setzen und sagen, macht mal ein bisschen schneller, stresst euch mal ein bisschen mehr.
Ach, weißt du, das ist ja immer die Gefahr bei diesen Studien. Ich sage ja, ich glaube, am Ende ist der gesunde Mittelweg ist das Richtige. Ich sage nicht, seid immer gestresst. Ich sage nicht, quält eure Leute und überfordert die komplett. Aber tatsächlich zeigen das ja auch Studien, dass wer immer dem Müßiggang frönt, der ist auch nicht zufriedener und glücklicher.
Das heißt also,
zu glauben, dass gestresst sein per se was Negatives ist. Ich glaube, das ist genauso ein Mythos, wie zu glauben, dass Stress immer was Gutes ist. Der gesunde Mittelweg ist es.
Ist denn überhaupt das Wort Stress, wenn es positiv ist, dann das richtige Wort? Ist es nicht eher sowas wie, mir fällt jetzt nichts Richtiges ein, aber sowas wie Druck, was nicht ganz so negativ konnotiert ist?
Tja, wahrscheinlich ist das ein Teil davon, dass ich glaube, wir stehen dem Begriff ja tatsächlich so ein bisschen ambivalent gegenüber, weil tatsächlich gibt es ja auch Leute, die das so ein bisschen wie eine Monstranz vor sich hertragen, zu sagen, ach Gott, ich bin so gestresst und ich bin so wichtig. Es ist irgendwie ein ambivalenter Begriff. Wahrscheinlich ist er nicht ganz treffend. Vielleicht ist Druck das Richtige, vielleicht ist auch eine gewisse Anspannung oder gewisse, vielleicht ist es Druck.
Daniel, ich hatte dich ja in der Anmoderation vor allem als Autor benannt, der ein Buch über Jobmythen geschrieben hat. Du hast aber auch lange für Wirtschaftsmedien gearbeitet, wo man so klischeemäßig immer denkt, dass da Stress irgendwie auch so zur Betriebs-DNA dazugehört. Ihr berichtet über Börsen, ihr berichtet über Unternehmen, über die harte Arbeitswelt, wo immer viel Druck im Kessel ist. Ist das ein Klischee oder ist das was, wo du sagen kannst, nee, das stimmt tatsächlich?
Großes Thema. Ich glaube, das stimmt in Teilen tatsächlich. Teilweise gehört es so ein bisschen zum guten Ton zu behaupten, dass man immer gestresst ist. Aber ja, wahrscheinlich ist es in anderen Branchen, die vielleicht, sagen wir mal, jetzt nicht so eine große Wirtschaftsnähe haben, egal ob das in den Medien ist oder in Unternehmen. Wahrscheinlich ist es in anderen Bereichen, zumindest sind die Leute wahrscheinlich auch, haben viel zu tun, aber müssen nicht immer qua Profession gestresst sein. Ja, gehört wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen dazu. Aber lange immer nur Stress und Überforderung führen auf jeden Fall nicht zum Glücklichsein. Aber nie irgendwas zu tun zu haben, ist, glaube ich, auch nicht schön.
Ich frage vor allem auch deswegen, weil wir hier in der Ab 21 ganz oft auch über Achtsamkeit im Job und so schon gesprochen haben. Und das oft ja aus so Top-Management-Ebenen oft rausquillt, sage ich jetzt irgendwie mal, dass man achtsam miteinander umgehen soll und Yoga und noch hier ein bisschen Meditation und so weiter. Also quasi alles zu tun, um den Stress irgendwie was entgegenzusetzen. Was kann man denn tun, um den Stress im Job tatsächlich ein bisschen zu minimieren?
Vielleicht sehr banal, aber Aufgaben in kleine Schritte zu zerlegen. Und damit man regelmäßig Erfolge feiert quasi. Es gibt irgendwie in der Psychologie das Fortschrittsprinzip. Also der Mensch will sehen, dass er Fortschritte macht. Und wenn ich Aufgaben in kleine Zwischenschritte zerlege, dann merke ich schnell, dass ich vorankomme. Zu gucken, bin ich jemand, der zuerst die kleinen Sachen macht, die kleinen einfachen Sachen, oder muss ich zuerst das Große angehen? Ich glaube, da gibt es keinen Königsweg. Aber es ist so ein Beispiel, wie man für sich selber guckt, wann bin ich am produktivsten? Wo bin ich am wenigsten gestresst? Und wie gesagt, immer anzuerkennen, dass es immer Phasen gibt, wo man mal zu viel zu tun hat, wo man vielleicht auch mal Überstunden macht. Ich glaube, das gehört heute fast ein Stück weit dazu, auch wenn es vielleicht nicht richtig ist, aber ein Stück weit ist das so. Aber trotzdem sich Phasen und Ruhezonen zu schaffen und nicht permanent in diesem Hamsterrad zu sein, weil dann brennt man auf Dauer immer aus. Ich glaube, dass wir heute ein Stück weit glauben, dass wir unseren Beruf immer leidenschaftlich tun müssen und dass wir einen Job haben müssen, der uns leidenschaftlich und der uns erfüllt. Ich glaube, das ist ein Trugschluss, weil sämtliche Studien zeigen, es ist wichtiger, etwas gut zu können, als es gerne zu machen. Und solange man etwas gut kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man darin Erfolge feiert, relativ hoch. Wenn man dabei auch noch Freude hat, umso besser. Aber nur weil ich an etwas Spaß habe, heißt das nicht, dass es mein Beruf sein sollte.
Der Wirtschaftsjournalist und Autor Daniel Rettig über den Mythos Stress.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn manche Menschen Stress haben, dann kriegen sie so Flecken im Gesicht. Ne? Andere fangen dann zum Schwitzen an, ich zum Beispiel. Wieder andere reagieren quasi gar nicht körperlich, jedenfalls nicht sichtbar. Und allen drei Typen, den mit den Flecken, den mit dem Schwitzen und denen, die angeblich gar nicht reagieren, ist gemeinsam, dass der Stress sich irgendwie auf den Körper auswirkt, also dann auch ein Fall für die Medizin ist. Ich habe mit der Arbeitsmedizinerin Manuela Jakob-Niedballer gesprochen, darüber, ob Stress uns auch früher sterben lässt.
Es gibt eine schöne Studie der Stanford-Universität dazu. Die haben über 8 Jahre Leute beobachtet, die überdurchschnittlich viel Stress hatten. Und dann gab es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht zuerst. Wir sehen bei Leuten, die überdurchschnittlich viel Stress haben, eine fast um die Hälfte erhöhte Sterblichkeitsrate, Mortalität. Die gute Nachricht kommt jetzt. Das galt nur für die Leute, die der Überzeugung waren, dass dieser Stress ihnen schadet. Die Leute, die das Gefühl hatten, ich kann diesen Stress schaffen, also ich spreche jetzt nicht nur von Eustress und Dysstress, ja, sondern die durchaus das Gefühl hatten, okay, das ist jetzt knackig, aber ich bin Herr der Lage. diese Leute hatten trotz überdurchschnittlich viel Stress eine niedrigere oder genauso niedrige Sterblichkeit wie Leute mit wenig oder keinem Stress.
Heißt also, den Stress annehmen, nicht bekämpfen, dann lebt ihr länger. Ist jetzt die ganz grobe Zusammenfassung von dem Ganzen. Es ist halt nur blöd, wenn man dann so ein paar Stressfrettchen um sich rum hat.
Natürlich kann man sich mal gegenseitig stützen und kann sagen, Mensch, momentan ist es echt heftig und der andere hilft einem, unterstützt einem, gibt einem Tipps. Und man fühlt sich besser. Wenn man aber Leute um sich hat, die permanent überbelastet sind, ja, dann ist es so ähnlich infektiös, als ob sie eine Viruserkrankung haben.
Sagt die Arbeitsmedizinerin Manuela Jakob-Niedballer. Anders als beim Virus aber kann man Menschen ja jetzt nicht mit Tabletten bekämpfen, sondern man muss irgendwie mit denen leben. Ich habe zum Beispiel jemanden zu Hause, die muss ich manchmal in den Arm nehmen, weil es dann doch ein bisschen am Stressrädchen gedreht wird und dann halte ich sie für ein paar Sekunden und dann nimmt der Stress auch schon wieder ab. Macht das mal, das wirkt Wunder, dieses in den Arm nehmen. Denn wenn ihr den Stress von anderen zu lange ertragt, dann kann er auf euch auch sozusagen überspringen.
Das gibt eine Studie dazu, das fand ich sehr spannend. Ich war letztes Jahr auf einem großen Kongress in Zürich und nach mir hat ein Professor für Neuropsychiatrie gesprochen. Und die haben Leute untersucht, die depressiv sind, was für Hirnareale bei denen im Kernspinnen aktiviert werden. Und dann haben sie Leute untersucht, die lange mit denen in einem Raum waren. Und nach einer gewissen Zeit werden bei den Gesunden oder noch nicht Depressiven dieselben Hirnareale aktiviert, wie bei den Leuten, die depressiv sind. Das heißt, dieses permanente negative Gedankengut macht auch was mit dem, der eigentlich nur zuhört.
Die Arbeitsmedizinerin Manuela Jakob-Niedballer hat uns erklärt, wie sich Stress auf unsere Körper auswirkt, selbst wenn wir den Stress gar nicht selber haben, sondern ihn nur an Leuten beobachten, die uns nahestehen.
Deutschlandfunk Nova.
Also, Stress ist nicht per se schlecht, aber eben auch nicht per se gut. Hängt wie immer von der Persönlichkeit ab. Als Tipp nehme ich mit, Stress kann wie ein Virus sein. Besser ist also, sich mit so wenig gestressten Menschen umgeben wie möglich. Oder wenn man es doch tut, sie einfach mal in den Arm nehmen und sagen, es ist okay. Der Ab21-Podcast war das Job und Uni, wann Stress gut für uns ist. Danke fürs Zuhören, sagt Dominik Schottner. Bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.